Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute rede ich mit Dr. Michaela Dahn über das riesige Thema der Liebe und wie die Alchemie uns dabei behilflich sein kann, das Ganze einzuordnen, zu verstehen, wie man sich selber besser verstehen lernt und auch vor allen Dingen die Beziehung mit anderen. Also seid sehr gespannt und freut euch aufs Vermehren der Erkenntnisse. Herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit, Michaela. Schön, dass du wieder bei uns bist.
Ja, macht mir auch Spaß. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Heute haben wir auch ein sehr angenehmes Thema. Alle Themen sind angenehm, aber ein besonders interessantes Thema, weil wir sprechen heute über die Alchemie der Liebe. Was kann ich mir unter Alchemie der Liebe vorstellen?
Naja, es ist ja heute sehr schwer, den richtigen Partner zu finden. Je mehr Möglichkeiten es gibt, je mehr Dating-Apps und dergleichen, desto schwerer wird es, weil die Leute gar nicht wissen, welches Kriterium. Früher hat man einfach bei der Begegnung den anderen auf sich wirken lassen und heute versuchen die Leute eine Vorauswahl zu treffen und das funktioniert irgendwie auch gar nicht. Und das liegt daran, dass bestimmte Mechanismen, die ablaufen, dass die gar nicht zufällig sind, wie man glauben würde. Also die Sache anzunehmen, irgendwo finde ich meine andere Hälfte ganz, ganz rein zufällig, ist, glaube ich, falsch. Oder zumindest, wenn das gut gehen soll, weil das viele Jahre gut gehen soll, oder wenn man sich die andere Hälfte sozusagen sucht, nicht nur das Abenteuer und morgen vergessen, dann tut man gut darum, ein paar Sachen zu wissen, einfach über die Art, wie die Hofastrologen früher gearbeitet haben. Im Prinzip ist das Paracelsus-Wissen, die Signaturenlehre, ein Einstieg zu wissen, wie ein Hofastrologe früher die Paare ausgesucht hat.
Dann frage ich mal ganz konkret, wie würdest du den Zusehern empfehlen, an die Sache ranzugehen?
Naja, es gibt zwei Sachen, die man unbedingt wissen sollte. Einmal würde ich immer gern wissen wollen, wer ist denn der andere und was bin ich? Und das heißt, ich müsste den Biotypen des anderen unbedingt kennen, genauso wie ich meinen eigenen unbedingt kennen muss. Der eigene ist für mich wichtig für meine Gesundheit und mein Harmonieempfinden. Aber bei dem anderen werde ich dann feststellen, dass ich sehr oft genau vom Gegenteil angezogen werde. Das hat die Natur so gemacht. Die Gegensätze ziehen sich an. Das ist wirklich rein physikalisch wie Plus und Minus. Also sucht man normalerweise genau einen Partner, der einen ergänzt, nicht der gleich tickt. Wenn man nun einen Partner hat dieser Art, dann kommen aber ganz viele Sachen, wo man ihn nicht versteht. Und wo man ganz unterschiedlich tickt. Und es ist, glaube ich, sehr nützlich zu wissen, wenn man, wie der andere tickt und warum der anders tickt. Und darum finde ich das immer eigentlich ganz wesentlich zu wissen. Früher haben die Leute sich nach den Sternzeichen gefragt oder solche Sachen, aber das Sternzeichen sagt ja noch nicht, welcher Himmelskörper denn am Tag der Geburt dagestanden hat. Und der ist ja entscheidend für den Typ. Und ich habe im Prinzip schon mal grundsätzlich 7 Archetypen und die kann man hier auch als Bild mal so sehen, wenn man die so einblendet. Die entsprechen diesen 7 Himmelskörpern. Das heißt, je nachdem, welcher Himmelskörper am Tag der Geburt dagestanden hat, entsteht so ein Typ. Und jetzt ist die Sache nicht ganz so einfach, ich fasse das jetzt nur mal vereinfacht zusammen, weil logischerweise ist jeder ein Individuum. Wir haben noch das Set von Genen, wir haben noch unsere unterschiedliche Erziehung. Dann prägt der Charakter eines Landes einen sehr stark, in welcher Kultur wir aufgewachsen sind. Das ist alles Epigenetik. Aber was wir schon sehen, ist, dass ein bestimmter Biotyp steht dahinter. Und wenn ich jetzt noch andere Paten habe, dann ändert sich der Charakter auch ein bisschen. Aber so grundsätzlich kann man schon eine Menge sagen, wenn man den Biotyp des anderen kennt.
Du hast gerade auch erwähnt, Gegensätze ziehen sich an. Auf der anderen Seite, wenn man dann zusammen ist, kann es ja auch sein, dass diese Gegensätze vielleicht stören, beziehungsweise man sucht dann mehr nach Gemeinsamkeiten, dass man halt auch gemeinsam Dinge unternimmt zum Beispiel oder gemeinsame Interessen auch mal hat. Wie passt das zusammen?
Ja, da gehören zwei Grundsätze. Die Art, an etwas ranzugehen, ist grundsätzlich anders, aber die Interessen können ja trotzdem ähnlich sein. Mal ein Beispiel. Und da kommen jetzt auch die 7 Sinne unbedingt ins Spiel, weil wir haben zwar alle 7 Sinne, aber wir haben immer einen, den wir bevorzugen. Wenn ich jetzt Biotyp 1 Sonne bin, dann bin ich ein Augenmensch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in einen verliebe, der vielleicht gar nicht zu mir passt, ist verdammt groß, weil ich nur auf das Auge achte. Das heißt, das wird dann schwierig und ich werde auch immer in meinem ganzen, alles, was ich sehe, was offensichtlich ist, was bewusst ist, das ist für die Sonnenmenschen klar. Aber die sind sehr gerne mit Mondmenschen zusammen. Die ziehen sich ja an, die Gegenteile. Und der Mondmensch, der gehört auf sein Gehör. Das heißt, der hört die falschen Töne, der hört, wenn gelogen wird, der ist sehr, sehr sensibel, der geht mit dem Unterbewusstsein an die Sache ran. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn zwei solche zusammenkommen, weil, wie gesagt, die Gegensätze sich anziehen, ist aber im täglichen Leben dann wieder ein bisschen problematisch und ich muss das wissen. Der eine guckt, der andere hört. Und damit ist auch vorgegeben, der eine ist tagaktiv, der andere ist nachtaktiv. Heißt ja aber nicht, dass nicht die Sachen, wofür man sich interessiert, die gleichen sind. Nur geht man eben ganz anders ran. Und das sind ja nur zwei. Jetzt haben wir ja noch fünf weitere Typen. Und dann hast du natürlich den großen Gegensatz Mars-Venus. Auch die ziehen sich immer an. Aber auch die funktionieren total anders. Der Marsmann, der ist der Kämpfer, der ist auch wieder der, der offensichtlich ist und der reagiert auf den Geruchssinn ganz stark. Das heißt, er muss erstmal den anderen riechen können. Gilt für Frauen wie für Männer. Denkt dran, dass die Biotypen männlich und weiblich sein können. Und die Venus-Männer oder Frauen, die fühlen. Die gehen wieder ganz anders dran. Die gehen mit der emotionalen Seite ran. Der Mars geht mit der rationalen Seite dran. Auch das kann im Alltag ganz nette Probleme geben. Weil normalerweise die Mars-Personen sind immer so ordentlich und funktionieren immer und der Venus-Mensch funktioniert schon mal gar nicht. Das Wort funktionieren ist schon falsch. Der Venus-Mensch ist kreativ, der kann stundenlang da liegen und träumen und man denkt, er macht ja gar nichts und dann plötzlich setzt er sich hin und entwickelt all das, was er sich vorher ausgedacht hat. Und dann geht das ganz konzentriert und dann aber immer mit der emotionalen Motivation. Und wenn die nicht dahinter ist, dann machen die gar nichts. Und das muss man auch wissen in einer Partnerschaft. Wenn man sich gemeinsam was vornimmt, dann müssen beide gleich inspiriert sein und sich für das Thema begeistern, weil immer ohne emotionale Beteiligung funktioniert ja gar nichts. Und einfach, wie gesagt, man muss das einfach wissen, wie der andere ist, damit man da nicht immer drauf rumhackt nach dem Motto, wieso bist du jetzt nicht schon aufgestanden und wieso ist das nicht aufgeräumt oder solche Sachen. Und wenn man weiß, dass die Natur unterschiedlich ist, dann ist man auch toleranter, denke ich mir. Mhm. Das ist beim Partner ganz wichtig, ist bei Kindern ganz wichtig.
Mhm. Ja. Es gibt jetzt so eine Konstellation, die Kabbala des Sonnensystems. Da sind Zahlen zugeordnet, den einzelnen Planeten. Was hat das da auf sich?
Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Schon die Mesopotamier, die waren die ersten, die sich für Astronomie interessiert haben. Die wollten wissen, wie sind die Bewegungen der Himmelskörper in unserem Sonnensystem? Denn je nachdem, wie die sich bewegen, passieren Dinge auf der Erde. Die wussten ganz genau, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen den Ereignissen am Himmel und dem, was auf der Erde passiert. Das nannte man das Gesetz vom Makrokosmos, Mikrokosmos. Und die haben festgestellt, wir haben sieben Himmelskörper, die Einfluss nehmen können auf die Erde, also tatsächlich physikalischen Einfluss durch Licht- und Klangwellen. Und die prägen auch bei Geburt die Menschen. Es gibt nur diese sieben. Und die gehen von 1 bis 7. Erster Himmelskörper ist die Sonne, zweiter der Mond, dritter der Merkur, vierter der Mars, fünfter Venus, sechster Jupiter und siebter Saturn. Jenseits des Saturn, auch wenn später andere weitere entdeckt worden sind, wie Uranus und Neptun und so weiter, die spielen in der Astrologie eine Rolle, nicht in der Astronomie, ganz einfach. Die sind zu weit weg. Die können keine Materie mehr prägen, die können auch kein Biotyp erzeugen. Aber die anderen sieben wohl. Und diesen Zahlen, denen begegnen wir einfach immer wieder. Und das sind auch die Kraftzahlen der Leute. Wenn ich eine 4 habe, das ist die Zahl des Mars. Wenn ich ein viereckiges Kristall habe, wie Pyrit, gehört das zum Mars. Wenn ich etwas viereckig schneide oder wenn ich viereckiges Geschirr entwerfe, dann wird der Marsgeborene das kaufen. Der Biotyp 4 wird das viereckige Geschirr kaufen. Der Biotyp 5 kriegt zu viel, der braucht runde Teller. Und so ist eben ganz viel zu erkennen, zur Venus gehört rund oder der Fünfstern. Und damit sind alle fünfzähligen Blüten schon mal automatisch Venus. Und dann habe ich immer das Pentagramm drin. Und dann habe ich solche verrückten Sachen wie die Zahl 6, die ist nicht mehr so häufig, aber die 6 Beiner wie die Insekten, die gehören dann zum Jupiter und werden von dem bestimmt und regiert. Da geht es auch, gerade bei den staatenbildenden Insekten können wir das sehen, geht es um Ordnung und Kontrolle. Und das ist eine Sache, die gehört, Steuerung, Kontrolle, Ordnung gehört zum Jupiter. Und dann haben wir solche total verrückte Sachen wie die 7. Die 7 ist eben der letzte Planet, der noch was macht. Aber die 7 hat auch eine so ungeordnete Zahl. Wir haben 7 Wochentage, weil da ist nämlich dann Schluss. Das ist genau, hängt das daran, das ist festgesetzt worden zur Zeit der Chaldäer. Und jeder Tag ist ja auch einem dieser Himmelskörper zugeordnet. Und die 7 heißt im Prinzip, hier ist Ende mit der Symmetrie, hier ist Asymmetrie. Das ist in der Musik, dann entspricht das einer Septime. Und unter dem Einfluss der Septime werden die Sachen schräg. Zum Beispiel der Schwefel. Schwefel ist ein schräger Kristall. Auch der wunderschöne Amethyst ist schräg. Und das Schräge, das ist dann Saturn. Und Saturn fällt damit auch aus dem Rahmen. Schräg in der Pflanzenwelt heißt, dass die Pflanzen giftig sind. Es bilden sich nämlich Inhaltsstoffe, die asymmetrisch sind, die Alkaloide. Die haben dann Heterozyklen, wie man auf biochemisch sagt. Das heißt, da ist ein Stickstoff eingebaut statt einem Kohlenstoff. Und das macht die Sachen giftig. Diese Stickstoffverbindung nennen wir Alkaloide. Und diese Typen, der Saturn ist ja sehr weit weg von der Erde, 10 astronomische Einheiten. Es werden also nicht gleichmäßig alle 7 Archetypen geboren, sondern die der Erde näher sind, die Planeten, die kommen eher als Geburtsherrscher in Frage. Also werden mehr Mars und Venus, Sonnen und Merkur geboren als ausgerechnet Jupiter und Saturn. Saturn sind die am seltensten sind. Das liegt einfach an der Entfernung. Denn damit der Saturn einen Menschen prägen kann, müssen alle anderen weg sein. Die dürfen dann nicht gerade da stehen am Himmel. Und dann entstehen Typen, die wieder etwas anders ticken. Alle Saturngeborenen sind sehr, auf der einen Seite sehr rational, auf der anderen Seite, oft ohne dass sie es wissen, hochintuitiv, kommen schlecht mit dem Rest der Menschheit zurecht, lieber mit Pflanzen und Tieren, werden immer eine ganz enge Bindung an die Natur haben. Da ist noch eine große Betonung auf dem Reptilienhirn, das irgendwie automatisch funktioniert. Und wer das aktiviert, der kann auch, wie man bei Harry Potter sagte, Parsel, das heißt mit Reptilien kommunizieren. Das tut man übrigens nicht per Sprache, das geht telepathisch. Mhm. Und die Saturngeborenen, die können Schlangen anfassen und den Gift entnehmen, ohne dass das gefährlich ist und solche Dinge. Also das muss man auch als der Partner, der meistens ein Merkur ist, und da ziehen sich Merkur und Saturn an, der muss damit auch zurechtkommen, dass dieser Saturn-Mensch so anders funktioniert. Und der Merkur ist oft der Übersetzer für den Partner, weil der nämlich hochkommunikativ und empathisch ist, sodass er den Kindern, den Verwandten und den Freunden ein bisschen erklärt, er oder sie meint das und das. Wenn das wieder so unsympathisch rüberkommt, weil die... Wir sehen das in der Filmwelt. Da werden die Archetypen immer super gut vorgestellt. Da kommt zum Beispiel Sherlock Holmes, gespielt von dem Cumberbatch, und der ist Saturn. Das heißt, er spielt nur sich selbst. Die Rolle ist eine Rolle für einen Saturn bestellt. Und wenn der dann sagt zum Inspektor, der ein ganz normaler Mensch ist, ein normaler, ordentlicher Marsmann, dann sagt er zu ihm, sagen Sie mal, wie fühlt man sich eigentlich in so einem kleinen Gehirn? Sowas kann wirklich nur ein Saturn bringen. Und dann muss der Watson, der ist der klassische Merkur, der muss dann immer dazwischen gehen und das wieder ausbügeln. Und dann mit seiner freundlichen Art das wieder retten. Und so ist es in der Beziehung zwischen Merkur und Saturn auch. Immer muss der Merkur retten, was der Saturn verbockt. Gleichzeitig bringt aber der Saturn mit seinem Riesengedächtnis und mit seinem, wie nennt man das, unangreifbarer Reptilienhaut, das muss den Merkur, der so hochsensibel ist, immer retten. Also das sind schon Gründe, warum man unterschiedliche zusammentut. Ganz abgesehen, dass das von der Biologie immer so vorhergesehen ist, je weiter entfernt die Typen, desto weiter sind die Erbgutsets entfernt und desto gesündere Nachkommen. Das ist also die Strategie, die überhaupt dahinter steht. Aber es ist auch psychologisch unglaublich gut, weil wenn beide gleich tippen, dann würden beide bei derselben Situation ausrasten oder in Panik geraten. Darum, das geht auch, das ist dann Teamwork, aber es ist schwieriger.
Ja, vielleicht auch Teamwork in die falsche Richtung oder ja, und kein Ausgleich findet statt, wie du gesagt hast. Mhm. Ich finde, das ist ein hoch spannendes Erklärmodell, warum die Dinge sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Weil ganz ehrlich, ich habe mich das vielleicht zu sehr auch schon oft gefragt, warum reagiert der eine so, der andere so. In der und der Situation, gleiche Situation, komplett unterschiedliche Auffassung. Und ich muss ehrlich sagen, du hilfst uns vielleicht sogar gerade dabei, das Ganze zu dekodieren. Also das heißt, dass wir wirklich die Schablone haben, um zu wissen, was da jetzt gerade mit der oder mit dem los ist oder wie die Zusammenhänge sind. Ja. Hochspannend. Wie würden wir jetzt das Ganze quasi weiterentwickeln? Also wir haben jetzt die Planeten, wir haben die Zahlen, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Und
dann schaue ich mir bei jedem Menschen erstmal den Geburtsherrscher an. Wer ist das jetzt? Wem entspricht der? Und dann schaue ich mir an, wie gehen die Paare zusammen? Ich habe natürlich auch... bin dabei, also es ist jetzt in der Bearbeitung, ein Buch Alchemie der Liebe wird es jetzt geben, wo ich auch durch die ganzen Sinne gehe, wo ich auch auf die drei Ebenen eingehe, auf der ja die Liebe stattfindet. Die Begegnung ist ja auf drei Ebenen, du hast die körperliche Ebene, du hast die funktionelle Ebene, wo die Hormone alle ablaufen und du hast die rein spirituelle Ebene. Und logischerweise geht die Sache ja normalerweise von hinten nach vorne, das heißt von oben nach unten, erst verliebst du dich. Und da gibt es keinen Grund für, sondern das passiert. So, dann kommen die Amerikaner mit ihrem, das sind alles die Hormone. Und dann kommen die Erklärung der Hormone. Aber es ist auch hier so, es gibt 7 Neurotransmitter. Und bei jedem dieser 7 Biotypen wird ein anderer Neurotransmitter ausgeschüttet. Und das erklärt auch, warum man so unterschiedlich reagiert, auch gerade wenn man sich verliebt. Man reagiert nicht gleich. Der eine kriegt hektische rote Flecken, den man dann in die Hände heißt, der nächste kriegt Herzklopfen, der nächste kriegt Bauchschmerzen nur vor Schreck oder solche Dinge. Die ganzen Sachen, auch in der Entwicklung der Verliebtheit, funktionieren so unterschiedlich, weil es unterschiedliche Neurotransmitter sind. Die meisten Leute wissen das überhaupt nicht, dass es die gibt und dass es 7 Stück gibt und wie die ausgeschüttet werden. Und die werden natürlich dann unterschiedlich aktiviert. Und dann erst kommt es normalerweise zum körperlichen Kontakt. Und auch da funktionieren die Leute ja sehr anders. Auch da gibt es wieder 7 Arten zu reagieren. Das gibt ja auch, weil auch da die unterschiedlichen 7 Sinne zuschlagen. Das heißt, der Augenbetonte erlebt etwas anderes als der Gehörbetonte oder der über die Haut reagiert direkt. Und das ist schön zu wissen. Und man kann sozusagen diese ganzen Phasen auch sehen und man sieht auch dann die Fehler, die da sind. Und da gibt es zum Beispiel die schöne Geschichte mit dem Beuteraster, weil unser wichtigster Sinn ist das Auge. Und ganz früh entwickelt sich aus irgendeinem Grund das Beuteraster. Das heißt, wir haben irgendeine Vorstellung, wie der andere sein soll, so ein inneres Bild. Und dann haben wir eine Enttäuschung. Und trotzdem wird beim nächsten Partner wieder dieses Beuteraster bemüht. Und das merkt man auch, und dann denkt, manche Freunde sagen dann, sag mal, ist schon wieder derselbe Typ. Du bist doch mit der schon unglücklich gewesen, jetzt kommst du wieder mit so jemandem an. Aber das passiert, wenn man das Beuteraster nicht überdenkt oder ändert.
Wie macht man das?
Beuteraster ändern.
Ja.
Erst einmal erkennen, welche sind die Merkmale dessen, was mir so geschadet hat. Und dann wird man vielleicht feststellen, dass bestimmte Frauen immer nur auf den Kriegertyp draufgegangen sind, weil das in der Reklame immer so gezeigt wird. Das ist der typische Mann. So wie viele Männer immer wieder die Venusfrau suchen. Und die ist zickig und hintenrum gewesen, bei der ersten Beziehung und bei der zweiten und bei der nächsten. Das heißt, um Himmels Willen nicht wieder eine Venus, so rum. Also das wäre schon mal eine Möglichkeit. Beuteraster ändern, indem man erstmal feststellt, habe ich nicht immer den gleichen Biotyp.
Und da kann man dann auch mit dir darüber reden, richtig? Das könntest du, würdest du dem zu mir anbieten können, oder?
Naja, gut, also ich mache ein paar Analysen logischerweise und schaue mir erstmal an, wie sind die und erkläre den Leuten, wo die Fallen sind. Denn da kommen ja noch viele Sachen hinzu, die im Laufe der Jahre dann erst so richtig rauskommen. Du hast ja nicht nur bei den Leuten den Biotyp, sondern dann hast du jetzt auch noch die 4 Elemente. Und das muss man auch wissen. Ist derjenige in einem Sternzeichen geboren, wo das Element Wasser ist, wird er normalerweise immer irgendwann gerne schwimmen wollen und ans Meer wollen. Und dann haben wir im Sommer nämlich die klassischen Dinge in die Berge oder ans Meer. Und wenn die Elemente nicht übereinstimmen, weil jetzt der andere Partner zufällig das Element Erde hat, dann hat der ein Thema mit Wasser. Also will er gar nicht gerne ans Wasser, sondern lieber in die Berge oder irgendwo, wo Natur ist, aber Wald, aber Himmels will nicht Wasser. Wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, okay, wir wechseln uns mal ab, einmal du, einmal ich oder so, das geht. Aber wenn ich das nicht weiß, dann wundere ich mich nur und dann sage ich, stell dich nicht so an.
Also du würdest dann auch quasi vermittelnd tätig sein können.
Ja, klar. Also wenn erstmal, was ich immer zur Verfügung stelle, ist den Leuten einfach das Wissen. Pass auf, dein Liebster tickt so und du tickst so. Und jetzt seh zu und dann in der Kombination, wo die Fallen sind. Und jetzt müsst ihr gucken, wie ihr miteinander fertig werdet.
Das hört sich ja auch fast an, so nach einer Lebensaufgabe an, sich selber ein bisschen zu arbeiten, zu wachsen und dann Kompromisse einzugehen.
Exakt. Also das Geheimnis von allem ist natürlich erstmal Wissen und dann der Kompromiss. Wenn du den anderen liebst, dann kannst du mit der Andersartigkeit gut umgehen. Und kommt eben das fünfte Element. Das fünfte Element ist die Liebe und die hält alles zusammen. Und die hält die nicht nur die vier Elemente zusammen, sondern die hält überhaupt diese Welt zusammen. Also und natürlich im Kleinen, wenn das in der Familie geschafft wird, dann kann man es auch im Großen schaffen. Und was nicht geht, ist eben dieses schnelle Aufgeben nach dem Motto, das passt mir jetzt nicht und weg. Und das ist unendlich traurig. Statt da mal drüber hinwegzusehen, niemand ist perfekt, niemand kann alles, niemand weiß alles. Und wenn du die Launen, die Leute mal haben oder die Befindlichkeiten, die haben, wenn du nicht weißt, das geht auch wieder vorüber, dann ist es auch gut, dann kann man auch mal damit leben.
Ja, wer bringt uns das denn bei? Also in der Schule lernen wir sowas nicht.
Nein, das ist sehr schade. Also früher hat man es automatisch von den Eltern gelernt. Aber dann haben sich die Eltern angefangen zu trennen. Das ging ja schon in meiner Generation los, dass die ersten Scheidungsgeschichten auftraten. Heute ist es das Normale. Unendlich viele sind in Single-Haushalten groß geworden. Und das ist natürlich dann schon schwierig. Das heißt, die haben schon gar kein lebendes Vorbild. Und das ist dann, muss man es neu lernen. Und darum braucht man heute Bücher, wo man früher nur das Beispiel hatte. Und das tut mir unendlich leid. Es gibt unendlich viele Partner-Coachings und weiß ich was nicht alles. Und ich habe immer den Eindruck, die bringen gar nichts, weil die auf die wesentlichen, tiefen, biologischen Dinge, die da drunter sind, gar nicht eingehen. Und das tut mir leid. Man kann eigentlich viel, viel mehr machen. Oder man könnte auch, wenn man es wollte. Aber es gibt eben, da muss jetzt auch mal auch das Wollen dahinter sein. Da geht es ja schon mit los. Will ich überhaupt in einer Beziehung leben oder will ich nur Sex? Na, dann brauche ich mich nicht weiter anzustrengen. Das ist kein Problem. Aber je älter man wird, desto mehr wird man merken, wie öde das ist, alleine zu leben.
Du hast vorhin diese sieben Archetypen angesprochen. Ja? Wir haben da auch noch eine Folie vorbereitet, um da mal ein kurzes Bild dafür zu geben, so in welche Richtung man da denken könnte.
Das sagen manchmal sehr viel. Und dieses Bild, wo man die sieben Archetypen jetzt sieht, das ist natürlich sehr, sehr übertrieben. Aber es zeigt etwas so Wesentliches. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Sonnenmann verheiratet bin, dann weiß ich im Prinzip, der Typ ist der König. Der fühlt sich wie Pharao. Das heißt, er hat immer Recht. Er ist der Typische, der eine Firma leitet, wo die Angestellten im Prinzip die Aufgaben zu erfüllen haben, aber wir, die widersprechen. Das ist im Prinzip der klassische Südländer. Also in Spanien funktionieren alle Präsidenten so. Ich bin der Präsident und der Rest sind eigentlich nur, wie bei den Arabern, ein Dewan. Hier haben die anderen Funktionen. Ich sehe das in der Ärztekammer. Kleine Geschichte. Der Ärztekammerchef hat ganz viele verschiedene aus jedem Bereich hat der Beigeordnete, die haben aber nichts zu sagen. Die sollen sind im Prinzip nur da abzunicken, was er sagt. Und das ist so die Sonnenstruktur. Wer kommt mit so etwas zurecht, mit so einer Sonnenpersönlichkeit? Im Prinzip jemand, der sehr anpassungsfähig ist, der dann sagt, ja, und andersrum trotzdem anders macht. Also man braucht, man kann Sonnenmenschen nur austricksen. Aber wenn man eine Diskussion hat, dann geht es richtig gerade. Was ich wieder so toll finde, da den Sonnenmenschen, die sind nicht hintenrum. Die sind ganz direkt. Die sagen, wie es ist. Boom. Und du frisst oder lässt das. Also du musst damit umgehen können. Aber du weißt eben, dahinter ist ein Pharao oder ein König oder eine Königin. Und das ist einfach, darum habe ich das jetzt so extrem dargestellt. Ganz anders, du siehst da eine dieser Mondfrauen, die sind mystisch und geheimnisvoll. Und da kommst du hinter das Wesen nicht so leicht. Du wirst nicht immer wissen, was die denken. Und du wirst nicht feststellen, wie die funktionieren. Das sind, die gehen rein über ihre Intuition. Und die sind natürlich sehr anpassungsfähig. Darum wird ein extrem nicht anpassungsfähiger Mensch braucht als Partner einen, der anpassungsfähig ist. Und darum passen Sonne und Mond immer richtig zusammen. Mhm. Dann hast du deinen Nächsten, das ist der Joker des Universums. Das ist eine Frohnatur mit vielen Gesichtern. Das ist der, der im Prinzip sich mit allen verbinden kann. Also wenn man einen Merkurpartner hat, der geht einfach mit allen, weil der immer mit seiner Empathie sich auf den anderen einstellen kann. Problem dabei ist, er kann sich auch selbst verlieren. Das heißt, man muss, das ist einer, der nie Nein sagen kann und sich nachher ärgert, weil er immer nur Ja gesagt hat, auch in Situationen, wo er das nicht meinte. Und das macht ihm Probleme und man muss das auch mal rauskriegen, weil sonst kann es plötzlich in einer Situation, einer ganz anderen Situation dazu kommen, dass er plötzlich ausrastet und sagt, nie passiert, was ich will, immer nur, was du willst. Und dann haben wir das, weil er jahrelang nicht gesagt hat, dass ihm eigentlich ist, dass er lieber ein Haus gehabt hätte statt eine Wohnung oder dass er eigentlich sich seit Jahren einen Hund gewünscht hat, aber alle in der Familie wollten Katzen. Solche Geschichten.
Ja.
Also das ist das Einzige, aber das geht eben eine ganze Weile gut, weil er sich immer anpasst und dann plötzlich geht es nicht mehr gut. kann das zu einem Ausbruch führen, wenn es ein temperamentvoller Merkur ist. Wenn es ein zarter Merkur ist, kommt es vielleicht nie raus. Die sind, wie gesagt, als Familienmitglieder sind die unglaublich gut, weil die auch mit vielen Kindern gut umgehen können. Die können mit Haustieren umgehen, die können mit allem umgehen, weil sie sich an alles anpassen können.
Auf der anderen Seite, müsste man vielleicht dem Merkur dann auch beibringen, dass er mal aus sich herauskommt ein bisschen und nicht alles in sich hineinfrisst. Ne? So Thema Krankheiten, ja. Ne? Belasten, Psyche. Ne? Das ist
ja. Da ist er natürlich der Ärmste. Ist auch der, der sehr schnell erkrankt bei Kummer. Aber dann wird er auch ganz schnell wieder gesund. Also die sind in allem schnell, sehr beweglich und wie gesagt, an jede Situation anpassungsfähig. Auch das gilt auch auf dem körperlichen Bereich, sodass die auch ganz schnell wieder gesund werden. Aber die können eben auch sehr heftig und schnell erkranken.
Dann als Nächstes, wenn ich das richtig sehe, haben wir den Krieger, den Mars.
Ja, das ist klar. Und man darf nie vergessen, das gilt für beide Geschlechter. Wer eine Marsfrau hat, muss wissen, da ist eine Kriegerin. Und die wird genau gar nichts akzeptieren oder in sich reinfressen. Das ist, Moment.
Und der Krieger, ja. Dann haben wir als Nächstes,
Da haben wir die Venus.
Venus.
Die Venus gibt es eben auch in beiden Varianten. Da kann man auch einen Mann haben, der eine Stunde im Bad verbraucht oder der drei Hemden ausprobiert und sagt, das geht aber gar nicht. Ist es übrigens auch der einzige Mann, der Venusmann, den man beim Einkaufen mitnehmen kann. Ja, weil der einem nicht sagt, ach, nach dem Motto, du hast drei Kleider an und sagst, ist das schöner oder das schöner? Der Marsmann wird sagen, wieso sind beide gleich schön? Nur damit man schnell irgendwas kauft und endlich Ruhe gibt.
Ja, das
der Venusmann wird sagen, das hier passt zu deinen Augen besser. Also weil er sowas sieht.
Das darf man ja gar nicht sagen. Das ist dann geht ja das Theater erst los. Berechtigterweise, ne?
Ja, ich meine, dann ist Ende. Dann ist das ist also die Einkaufssituationen sind etwas, wo die Biotypen sofort rauskommen.
Ja, ja. Ich meine, das ist auch.
So, wer hat Geduld? Wer hat keine Geduld? Und, wie gesagt, der Marsmann, dem wird das so egal sein, der nach dem Motto. Das ist doch schön oder das ist auch schön oder da, und dann wird sie irgendwann ungemütlich, weil sie natürlich merkt, da kommt gar nicht wirklich Unterstützung.
Ja.
Und da erkennst du den Venusmann immer. Ist der Einzige, der sagt, also da siehst du jetzt aber schlanker drin aus oder das passt besser zu deinen Augen oder deinen Haaren oder sowas.
Also zum Shoppen den Venusmann oder die Venusfrau mitnehmen.
Unbedingt, ja. Und den Marsmann, den parkt man eigentlich normalerweise im Café.
Sehr gut.
Das ist dann besser, dann gibt es keinen Konflikt. Und dann nimmt man zum Einkaufen die Freundin mit. Wenn man sowas weiß, kann man sich ja darauf einstellen.
Ja.
Was man eben nicht machen darf, ist erwarten, dass der andere sich ändert oder anders wird. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn man Leute versucht umzumodeln. Und nach dem Motto, das kann der ja lernen. Nein, kann er nicht lernen. Wenn das gegen die Natur geht, ist es nicht so.
Ja.
Sie wird auch nicht lernen, ein Auto zu reparieren, wenn sie keine Marsfrau ist.
Ja.
Der Marsfrau kann man einen Schraubenschlüssel in die Hand geben. Die kann auch mit der Bohrmaschine umgehen, aber alle anderen nicht. Und das ist eben der Unterschied und das wird sich auch nicht ändern.
Ja, das ist wahrscheinlich genau einer der Takeaways für heute, um das mal auf Englisch zu sagen. Also das, was man von heute wirklich mitnehmen kann. Vergesst das, den anderen ändern zu wollen. Lernt ihn zu akzeptieren und damit umzugehen und die Kompromisse zu finden. Denn ansonsten keine Chance, oder?
Ja, klar. Wenn das wirklich jahrelang gut gehen soll, dann sind das die wichtigsten Grundvoraussetzungen.
Mhm. Die nächsten zwei Typen, was sehen wir da noch um das?
Da sehen wir die imperialen Herrscher, meistens welche, die fast wie aus einem anderen Jahrhundert gefallen wirken, weil die nämlich etwas tun, was heute so selten ist. Sie interessieren sich nicht nur für sich und die kleine Familie, sondern für die gesamte Gesellschaft. Mhm. Die haben einen extrem altruistischen Sinn. Oder aber sie sind so verzweifelt über die Sachen, die außerhalb laufen, dass sie sich von der Gesellschaft zurückziehen. Das heißt, da sind die beiden Extreme. Du hast die Jupiter-Persönlichkeiten, ich kenne einige, die ziehen sich komplett zurück. Nach dem Motto, ich will das Elend nicht sehen. Und verlassen das Haus schon gar nicht mehr. Oder gucken niemals Nachrichten, damit sie nicht ausrasten müssen. Und dann gibt es welche, die extrem meinen, hier muss man doch was tun. Und die dann in alle möglichen Aktivitäten, werden Aktivisten, das können Leute sein, die in Gesellschaften aktiv sind, das können Leute sein, früher waren die Mäzene und haben Kunstsammlungen gestiftet oder so etwas getan. Etwas, was nicht unbedingt Geld rausbringt, sondern vor allem spirituelle Werte. Das ist den Jupiter wichtig. Das heißt, man kann von einer Jupiter-Persönlichkeit nicht erwarten, dass die sich vornehmlich ums Geldverdienen kümmern. Mhm. Das werden sie nicht tun. Und was ich beobachte, und das ist eine große Hoffnung, in den letzten Jahren werden ganz viele Jupiter und Saturne geboren. Und damit werden die Interessen sich verschieben. Und irgendwann können die vielleicht auch mal dieses absolut abartige System, in dem wir im Moment im Prinzip ja nur noch Geld anbeten, dass das mal gestürzt wird. Ich kann mir vorstellen, dass das passiert, wenn genügend eine kritische Masse von Leuten zusammenkommen, die sagen, jetzt ist hier Schluss.
Ja, das also Geld ist ja dem zu sehr von nur Flix ja bekannt, ist ja eine Art Kontrollmittel. Das ist ja Verschuldung, Kontrollmittel und mehr ist es ja nicht.
Ja, na klar. Aber wenn man dem die Bedeutung wegnimmt, und dann kann das etwas ganz anderes geben. Und wenn man sagt, Moment mal, wir haben vielleicht noch einen dritten Teil in uns, nämlich unsere Seele. Und wenn wir da uns immer nur schlechtes Karma aufladen, dann wird das nicht gut werden. Und das tut uns nicht gut, das tut dem Nächsten nicht gut, das tut niemandem gut. Und da gibt es immer mehr, wird es immer mehr Leute geben, die das bemerken und die da handeln oder anders handeln.
Um da mal kurz einzugreifen, also wir sind ja momentan in einer sehr turbulenten Zeit. Also jetzt Corona hatten wir jetzt 2 Jahre. Das ist jetzt aktuell noch so ein bisschen wieder out. Das wird jetzt gerade vom Ukraine-Russland-Konflikt überschattet. Das sind ja alles so Trigger, die jetzt gerade ablaufen und furchtbare Geschehnisse, die uns ja auch sehr aufwühlen. Man merkt ja auch, das ist ja auch alles so ein bisschen gewollt. Das ist ja auch, um die Leute in Unruhe zu halten und zu bringen.
Ja, klar.
Wie siehst du das aus deiner Brille?
Naja, also von mir aus ist es ein netter Versuch, mal wieder von 5 Reichen zu sehen, ob sie die Weltherrschaft antreten können. Das ist so wirklich wie in so einem albernen James-Bond-Film, kommt man sich im Moment gerade vor. Und jetzt frage ich mich nur, wo ist denn bitte der James Bond, der erstens mal die Labore von Gain-of-Function-Systemen zersprengt? Man fragt sich ja, es gibt die Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber es gibt die Theorie, hier in den spanischen Medien läuft, dass Putin genau die Städte beschossen hat, wo solche Labore stehen. Dann würde ich ihm applaudieren. Es sei denn, das Zeug wird freigesetzt und wir atmen das dann ein. Also es sind so, auch das ist eine Jupiter-Frage, eine Gerechtigkeitsfrage. Wie kann erlaubt sein, an gefährlichen Bakterien zu forschen? Oder Viren oder überhaupt Mikroorganismen, die man nicht beherrscht. Wir beherrschen die Natur nicht. Wie kann erlaubt sein, Nutzpflanzen nur noch genmanipuliert auf das Feld zu bringen? Das ist auch nichts. Das ist alles Prometheus, das ist Gottspielen und es funktioniert nur leider nicht. Oder wir machen einfach immer mehr, wir machen zu viele Fehler, weil wir nur so eindimensional denken können. Wir denken monokausal und nicht multikausal. Das heißt, wir kriegen das nicht auf die Reihe. Und wir haben das gesehen, wenn man mit genmanipulierten Sachen arbeitet, dann gehen Sachen kaputt, dann geht unendlich viel kaputt. Wir sehen das in der Agrarindustrie und wir sehen das, wenn wir Millionen von Menschen mit demselben Stoff da einspritzen, dann haben wir ein Problem, weil diese Millionen Menschen nicht gleich reagieren und da gibt es welche, die tot umfallen und es gibt welche, die auf die Dauer Schäden haben und es gibt welche, denen macht es gar nichts. Mhm. So, wie ist das jetzt? Weil die Leute nicht gleich sind. Und also musste man, wie man früher als Arzt hat, jeden einzelnen Fall prüfen, der geht nicht. Wenn ich aber eine allgemeine Pflicht hier erhebe, alle müssen an diesem Experiment teilnehmen, dann werde ich natürlich entsprechend irrsinnige Schäden produzieren, das ist klar. Einfach weil die Welt so nicht funktioniert. Aber was sie auch nicht erreichen werden, wenn irgendein Mensch meint, okay, hier sind zu viele auf dem Planeten, wir müssen die mal alle ausrotten. Wenn sich das einer vornehmen würde, so die Malos dieser Welt, wird das auch nicht klappen, weil wir haben 7 Biotypen und es werden nicht alle 7 sterben. Es werden immer welche übrig bleiben. Das hat die Natur so vorgesehen. Und das ist doch, was mich tröstet. Hm. Und da kommt natürlich jetzt wieder dieser, du siehst den 7. Typ dort, das ist der Saturn-Typ.
Ja.
Das sind die Hexer und Magier. Das ist natürlich ein sehr negativ belegtes Wort aus dem Mittelalter. Gemeint waren damit welche, die den Überblick hatten, die im Prinzip die Matrix durchschauen, die Natur durchschauen und mit den Kräften arbeiten können. Und das kann man ja einmal durch Kenntnisse, die andere nicht haben, verbotene Kenntnisse, das kann man aber auch durch energetische Kenntnisse, die man anwendet, weil man weiß, dass man so beschränkt, wie man erzogen wird, nicht ist. Man hat viel mehr Möglichkeiten. Der Film Lucy zeigt das sehr schön. In dem Film Lucy wird gezeigt, was wäre, wenn die Leute ihr Potenzial mal Stück für Stück befreien würden. In diesem Film, das war natürlich ein amerikanischer Film und die sind immer so einfach gestrickt, da geht das nur, indem die Frau so bestimmte Drogen kriegt, die aus Versehen diese Drogen freilässt und die deblockieren Stück für Stück die Gehirnfunktion. Aber dieses Deblockieren kann man rein mental machen und dann kann man viel, viel mehr erleben und viel mehr tun. Und das hatte man früher mit Hexe und Magier gemeint. Das wäre der Saturn-Typ. Die sind, wie gesagt, selten, aber es gibt sie und wenn und die, die da sind, die tun genau das. Und das ist im Prinzip eine ganz andere Art, an die Welt ranzugehen. Und mit der muss man eben auch leben können.
Ich habe gerade ein neues Thema für die nächste Sendung, und zwar das Deblockieren von den mentalen Fähigkeiten. Lass mich eben aufschreiben.
Ja, du siehst das, schau dir mal den Film Lucy ganz genau an, welche Sachen Stück für Stück freigesetzt werden, welche Fähigkeiten die entwickelt. Weißt du, was gemeint ist.
Wir haben ja heute als Überschriftsthema Liebe. Allerdings finde ich, zu Liebe kann man ja auch mal das Gegensätzliche kurz, das Böse oder das Gemeine, wie auch immer man das nennen möchte, kurze Exkursion gemacht. Und ja, danke dass du uns daran teilhaben lässt. Ja.
Ja, bei Bösen, da kommt nämlich auch etwas. Da hast du mir jetzt gerade die Steilvorlage gegeben für das letzte Bild, was ich zeigen wollte. Ja. Denn das ist so, ist auch sehr wichtig. Wenn wir in einer Partnerschaft leben, dann ist das nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Irgendwann kommt die Situation, wo unser eigener Stress, der erzeugt ist, der kann von außen erzeugt sein durch einen Beruf, durch Familienmitglieder wie Schwiegermutter, die angerufen hat und so weiter, egal. Es kann, oder auch die Situation, die wir jetzt leben, die Leute haben unglaublich viel Stress. Erst durch Corona, jetzt durch die Angst vor dem Krieg, durch die erhöhten Spritpreise und all die Dinge, die uns bedrohen, im wahrsten Sinne des Wortes, unsere Existenz bedrohen. Wo lädt man das ab? Wer kriegt das ab? Der Partner. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wenn die zwei dann streiten, dann sind die nicht mehr lieb. Dann kommt im besten Falle das Krafttier raus und im schlimmsten Falle das Fabeltier. Und das habe ich hier unten nochmal gezeigt, denn die Reaktionen, die können dann ganz anders sein, als man uns sich das vorstellt. Also die liebe Venus, die kann zur fauchenden Säbelzahntiger werden oder aber in die totale Depression fallen. Der Sonnenmensch, da kommt die Sphinx raus. Und die Sphinx ist so einer. Ich stelle dir jetzt eine Frage und wenn du jetzt falsch reagierst, bist du weg, dann fräse ich dich auf. Die Sphinx heißt im Arabischen Abu el-Khawli. Das heißt Vater des Schreckens. Mhm. Und die Sphinx ist nicht lieb, alles andere. Das heißt, da kommt dann sowas raus. Oder der sonst so vollkommen abgeklärte Jupiter-Typ wird zum Hypogreif. Auch der ist auch ein nicht leichtes Tier. Saturn ganz einfach wird zum Drachen und haut die Giftzähne in den Partner. Das musst du wissen. Das heißt, wenn eine Streitsituation ist, dann muss ich wissen, mit was kriege ich es dann zu tun. Auch die Hydra, wenn du denkst, die Mondfrau war immer so lieb und auf einmal kommt die Hydra raus. Mhm. Und dann versuchst du das eine Problem zu lösen, kommt das nächste und noch eins, die neun Köpfe. Und in der Mitte ist der Unsterbliche. Das heißt, da kannst du nicht gewinnen. Und da ist es, oder beim Mars, wie gesagt, da kommt dann plötzlich der Werwolf. Sonst immer so lieb, netter, freundlicher, geselliger Hund, familienfreundlich, familientauglich, alles. Und auf einmal in einem Streit kommt der Werwolf. Das heißt, man sollte auch wissen, was im Extremfall auf einen zukommt und auch den aushalten können. Denn diese Fabeltiere, so schlimm die aussehen oder so schlimm die wirken, sind auch etwas, was uns am Leben hält. Denn wenn das Fabeltier in uns, das Fabelwesen in uns stirbt, dann haben wir keinerlei Kräfte mehr, um gegen Stress anzukommen. Ich merke das bei den schwer Krebskranken. Da ist das tot. Wenn da nichts mehr kommt, keine Kampfkraft mehr kommt. Und dann muss man das wieder aus dem Unterbewusstsein rausholen und aktivieren. Gibt es ja auch solche Positiven wie bei Merkur, der Feuervogel, der sich wie Phönix aus der Asche erheben muss. Das heißt, es ist sinnvoll, diese Biester zu kennen. Mhm. Zum einen, dass man weiß, womit kriege ich es eventuell im Streit bei meinem Partner zu tun. Was kommt aus mir plötzlich raus, was einen selbst überrascht? Also ich merke es auch manchmal, dass ich die Giftzähne in jemanden eingehauen habe und denke, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber dann ist schon zu spät. Worte, die du gesagt hast, kriegst du nicht mehr zurückgenommen. Dann kannst du dich nur noch entschuldigen, aber das Gift sitzt schon. Also das ist auch nicht schön. Und darum ist auch für sich selbst wichtig zu wissen, was kann da kommen. Und die Extremsituation, der Erste, der das abkriegt, ist immer der Partner.
Mhm, ja.
Das ist einfach so. Dafür ist man viele Stunden zusammen und oft auch der Einzige, wo man nicht diese Hemmungen hat. Dem Chef wird man das nicht zeigen.
Das heißt also, wenn man das sozusagen weiß, welches Krafttier, Farbetier in einem steckt, dann kann man vielleicht auch schon dem Partner ja auch schon mal vorwarnen, hey, wenn es mal dazu kommt, dann bitte sei nachsichtig.
Einmal das oder du kannst auch humorvoll reagieren und sagen, klapp mal die Giftzähne wieder ein oder zieh die Krallen wieder ein, will dir doch nichts. Also wenn man es dann ein bisschen humorvoll abbiegt und dann kann man diese schrecklichen Diskussionen mit immer und nie und so weiter abwürgen. Weil das kommt ja dann, immer machst du das oder immer und nie hörst du mir zu und nie tust, so, das sind ja die schlimmsten, wie in allen Streitgesprächen kommt es zu den immer und nie Sprüchen irgendwann. Und das kann man sehr schnell abbiegen, wenn man sich daran erinnert, was da eigentlich hintersteht.
Wahnsinn. Wir haben dann noch eine andere Übersicht vorbereitet. Und zwar die fünf Elemente. Was haben die mit dem Thema Liebe überhaupt zu tun?
Die Elemente, wie gesagt, du hast ja welche, mit denen du geboren wirst. Du hast jemanden, der im Feuerzeichen geboren ist, wie ein Löwe oder ein Schütze oder was war das dritte Feuerzeichen? Widder. Dann weißt du schon, dieser Mensch hat sehr viel Temperament. Und das kannst du im Guten wie im Schlechten nutzen. Also sagen wir mal, im Guten nutzt du das, indem du mit diesem Temperament umgehst und weißt, das ist ein Feuermensch, der braucht auch viel Feuer und dann machst du Aktivitäten, in denen Feuer vorhanden ist, wie Grillabende oder etwas, wo das Temperament richtig rauskommen kann, wildes Tanzen oder so etwas. Und du weißt auch, da ist Bewegungsdrang hinter, der braucht eben Abwechslung in seinem Leben und etwas. Und bei den anderen, wenn du weißt, da ist jetzt ein Wassermensch, dann weißt du, hier muss Ruhe rein immer wieder und hier ist die Berührung mit dem Wasser wichtig. Das heißt, die Dusche reicht nicht, der braucht eine Badewanne. So Sachen. Also ich weiß einfach über den anderen viel mehr, wenn ich weiß, welches Element steckt dahinter. Und das kann ich entsprechend fördern und darauf eingehen oder aber eben nicht. Das ist eine weitere Methode, um sich zu harmonisieren und auch gegenseitig zu harmonisieren.
Wenn jetzt die Leute sich stark dafür interessieren, da mehr darüber über sich vor allen Dingen zu erfahren oder vielleicht auch über den Partner, dann kann er oder sie sich bei dir melden und du kannst denen weiterhelfen, zumindest schon mal so eine Idee geben, in welche Richtung es gehen kann. Wie läuft das genau ab?
Ach, das ist einfach. Ich habe auf der Paracelsus-Akademie-Seite, kann man seinen Geburtsherrscher erfahren oder aber man bestellt gleich die Paaranalyse. Dann schaue ich mir einfach an, wer ist was und wie geht das zusammen. Und was ich, wie gesagt, jetzt als nächstes rausbringen werde, ist das Buch Alchemie der Liebe, wo dann alle diese Sachen erklärt wird. Jeder einzelne Sinn und die drei Elemente, die drei Ebenen, die drei Arten von Liebe, die ja von Eros, Philia, Agape, ne, da hast du diese drei Niveaus der Liebe. Alle diese, das erkläre ich dann ausführlicher, dann gehe ich durch die verschiedenen Biotypen. Und ich habe auch berühmte Beispiele drin von Liebespaaren, die wir alle kennen durch die Geschichte hindurch. Und die habe ich natürlich alle nach ihren Geburtsherrschern, ihren Signaturen mir angeschaut.
Wenn jetzt der eine oder andere das Thema Signaturen, Geburtsherrscher noch nicht kennt, dann möchte ich gerne auf die anderen Videos verweisen, die wir bereits gemacht haben. Da sind wir dem Ganzen en Detail nachgegangen. Gibt es noch irgendwie abschließend noch etwas zu erwähnen, was wir noch nicht besprochen haben, was du noch unbedingt loswerden wollen würdest?
Ja, es gibt einen Spruch, der hat mich durch meine ganze Jugend geleitet, der mir sehr, sehr gefallen hat. Ich habe 7 Jahre Latein gehabt. Ich liebe Latein, das ist eine meiner großen Leidenschaften. Und da war dieser wunderschöne Spruch, Omnia vincit amor. Und das ist der, den kann man sich nicht oft genug sagen. Jede Differenz, jeder Unterschied, jede Streitgeschichte kann überwunden werden durch das fünfte Element, die Quintessenz nach Paracelsus, nämlich die Liebe.
Danke für die wundervollen abschließenden Worte und danke für das tolle Gespräch und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.